Kavita heißt übersetzt Gedicht, Dichterin, aber auch eine weise Frau, die Einsicht in das Leben hat. Meine Haupteinnahmequelle ist schon sehr, sehr lange Yoga.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try Reflection Podcast.
Diese Gruppe von Jugendlichen, die inspiriert mich ja auch am meisten auf dem Yoga-Weg. Was will der sagen? Hey, Luca, bist du bereit?
Was ist so los sein in Bali?
Genau.
Ja, schön. Ich sitze hier gerade mit Kavita mir gegenüber. Kavita ist ganz, ganz vieles. Mutter, Yogalehrerin, für viele Menschen, glaube ich, auch eine Mentorin. Ich durfte mit 15 meine erste Yoga-Ausbildung bei dir machen. Genau. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie dein Leben als Kavita bis jetzt war?
Von Kavita bis jetzt. Also Kavita ist ja ein spiritueller Name, ne? Den habe ich auf meinen Indienreisen bekommen und ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube 2004 habe ich diesen spirituellen Namen bekommen und der hat nochmal meine Entwicklung so ein bisschen beschleunigt. Also eigentlich heiße ich ja Jeanette Christina Pippon und habe nach meinem Abi Politik studiert und dann Jura. Und dann kam irgendwann Yoga in mein Leben, aber ich dachte, das wird erstmal so ein Mitläufer, so ein schöner Ausgleich zu meiner Arbeit. Aber dann, Kavita heißt übersetzt Gedicht, Dichterin, aber auch eine weise Frau, die Einsicht in das Leben hat. Und ja, den Namen habe ich dann irgendwann mit Anfang 30 bekommen. Und ja, dadurch bin ich nochmal ein bisschen klarer geworden und habe diese ganzen Yoga-Tools, die ich mir seit 1995 aneigne, auch nochmal besser einsetzen können. So, das ist es jetzt so in Kürze über die Hintergründe und ja, ich habe tatsächlich, also meine Haupteinnahmequelle ist schon sehr, sehr lange Yoga. Und früher habe ich Kurse gegeben und dann seit 2005 auch Yoga-Lehrer-Ausbildungen erstmal für Kinder-Yoga gestartet und für Jugendliche und für Senioren, wo du ja auch dabei warst. Also ich habe noch immer die Fotos auch auf meinem neuen Rechner, wo du noch mit ganz kurzen Haaren sitzt. Und ja, das ist
10 Jahre ist das jetzt.
10 Jahre, ja. Und das ist einfach diese Gruppe von Jugendlichen, die inspiriert mich ja auch am meisten auf dem Yoga-Weg, weil ja, manchmal sagt man, Kinder sind wahre Yogis, ne? Dann sagt man, der viel Yoga macht, ist ein wahrer Yogi. Aber ich liebe auch die Jugendlichen, weil ja, die haben im Gehirn etwas nicht, was wir leider doch haben. Denen fehlt so eine Bremse im Gehirn. Also die haben viele Ideen und die haben nicht so die Stimme im Kopf, die dann so da an der Durchsetzung ihrer Ideen sie hindern könnte oder so. Und die sind für mich sehr inspirierend, um ja, so dass Yoga wirklich jeden Tag mein Leben bereichern kann. Also ja, so lebe ich einfach. Ne?
Mhm. Ja. Schön. Spannend. Du hast angefangen mit, dass Kavita ja eigentlich dein spiritueller Name ist. Mhm. Für was brauche ich einen spirituellen Namen?
Ach, das ist so ein Luxusding, finde ich. Also einfach, also Namen, der hat einen Klang, ne? Und ja, mit Jeanette. Jeanette heißt die von Gott Begnadete, ist ja auch schon cool. Und dann heiße ich noch Christina, die Christin. Ja, auch nicht schlecht für die Spiritualität, ne? Aber damit verbinde ich natürlich auch so die Prägung meiner Eltern, die auch nicht schlecht sind, aber die halt mich auch in eine Richtung weisen. Und als dann der Name hinzu kam von einem Guru, den ich damals hatte, also einer Frau, durch diesen Namen Kavita konnte ich nochmal viel mehr meine spirituelle Seite in die Welt tragen mit mehr also Selbstbewusstsein oder so, dass ich wirklich in meinem Bauch so ankomme und einfach das lebe und dafür stehe, ja, was mir gefällt, was mich inspiriert, so. Man hat ja auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen Scham, wenn man so was weiß ich, so abtaucht und irgendwelche Erkenntnisse hat, ne? Oder du weißt ja, ich habe auch früher Tantra-Kurse gegeben. Meine Scham war nie groß, aber dadurch, dass ich den spirituellen Namen bekam, hatte ich einfach mehr Sicherheit. Mhm. Da wirst du auf ganz neue Aspekte in dir selber angesprochen. Ja, es ist so wie noch ein Leben neben dem Leben, aber du bist trotzdem eine Person, ne? Und ich höre ja auf beide Namen, finde beide gut. Und ich bin ja eigentlich auch bis 2019 jedes Jahr nach Indien gereist. Und wenn die Inder in meinem Pass gesehen haben, dass ich ja gar nicht Kavita als Geburtsname habe, sondern Christina, dann haben die immer gesagt, wow, du heißt Christina, wie toll, ne? Haben die sich total gefreut. Ja, also so ganz habe ich das natürlich nicht verstanden. Ich bin halt froh auch, dass auch mal Hinduismus irgendwann in mein Leben kam. Inzwischen gehe ich mehr über zu Naturspiritualität, ne? Aber alles lässt sich echt unter dem Namen Yoga vereinen, weil Yoga heißt Einheit, Harmonie. Und das ist eigentlich so, also das ist eigentlich für mich der Sinn des Lebens immer, mich wieder einzunorden. Ne? Mhm. Also ich spüre, wenn mein Energieniveau so in Richtung, oh, ich bin jetzt aber fertig, müde, strebt, dann nehme ich das vielleicht erstmal an und dann weiß ich, durch Yoga komme ich wieder zurück in die Mitte. Mhm. Und ich merke das auch, wenn ich die Bodenhaftung verliere, weil ich zu sehr im Kopf bin, dann weiß ich auch, Yoga bzw. Yoga verleiht mir das Bewusstsein und ich habe auch im Schamanismus mich viel weitergebildet und kenne dann auch wieder Instrumente, um mich zu erden, sodass ich wirklich spüre, ich bin ein Menschenkind, getragen von der Erde und inspiriert vom Himmel. Ne? Mhm. Ja,
genau. Ja, spannend. Ich kenne es schon, also ich habe ja selber auch einen spirituellen Namen, die Geschichte dazu wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich kenne es auch so ein bisschen von den Pfadfindern, da war es jedes Mal, wenn man irgendwie in eine ältere Altersgruppe kam, hat man auch einen neuen Pfadi-Namen bekommen, so, der einen begleitet hat auf seinem Weg und so wie ich das wahrnehme mit diesen spirituellen Namen, gibt es, glaube ich, auch vielen Menschen so die Freiheit, sich so ein Stück weit von ihrem alten Sein, ihren alten Mustern zu lösen und sich quasi wieder neu auszurichten.
Ja.
Und ich nehme es so wahr, dass es vielen Menschen da hilft. Wie war das bei dir auch so oder nimmst du das auch so wahr? Du hast ja auch mit sehr, sehr vielen Menschen oder verschiedensten Menschen zu tun.
Ja, ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch eine breitere Masse erreiche. Also bei uns, ich bin jetzt lebe mal wieder im Rheinland. Ich ziehe auch immer gerne mal um, aber da komme ich her. Und die Leute aus meinem Dorf, die nennen mich alle noch Jeanette. Ne? Dann sprechen die Rheinisch und dann nennen die mich Jeanette. Ne? Das ist ja auch ein Teil von mir. Ich bin da geboren und ja, im Rheinland sagt man zum Glück, jeder Jeck ist anders. Ne? Das heißt, du hast eine gewisse Narrenfreiheit auch. Also so verstehe ich auf jeden Fall diesen Satz. Und das Rheinland, ne? Da habe ich dann so mein Setting, aber da werde ich manchmal auch schon so als Exot gesehen, ne, mit meinem Leben. Und dann über Kavita bin ich erstmal in meinem zweiten Zuhause, also Rishikesh, merken sich die Leute meinen Namen besser. Also ich bin ja eigentlich jedes Jahr auch 1-2 Monate in Rishikesh und kenne die Leute da vor Ort, also Rishikesh, die Stadt, wo Swami Shivananda gelebt hat. Ne? Das ist dann schon schön, du kommst da hin und die Leute auf der Straße, die rufen dir Kavita hinterher und wäre ich noch immer Jeanette, weiß ich nicht, das fiel denen unheimlich schwer, sich den Namen zu merken und so bin ich da auch sehr integriert in Indien, bin da sehr angenommen, sitze da mit den Locals, also ich fühle mich da gar nicht als Touristin oder so und esse immer bei Leuten zu Hause, was mir halt auch so ein Gefühl gibt, da ich bin auch Teil in dem Abschnitt der Erde ein Teil von dieser Dorfgemeinschaft oder so. Mhm. Und das fühlt sich für mich wirklich so richtig rund an. Also, dass es doch viele Orte gibt, wo ich mich gleich angenommen fühle und wo ich dann auch gerne länger bleibe.
Mhm. Voll spannend, ist auch spannend. Du hast ja auch 2 junge Töchter und kriegst das ja bestimmt mit, was so gerade momentan auch abgeht, auch so dieses Thema halt der Kulturübernahme und da der Übergriffigkeit und eigentlich schön, so wie du es gerade für mich erklärst, entsteht da so ein Verständnis von, dadurch, dass du diese quasi dich dieser Kultur öffnest und dort selber diesen Namen annimmst, gibst du quasi den Menschen, die dir diesen Yoga mit auf den Weg gegeben haben, quasi, oder diesem Kulturkreis, gibst du auch was zurück, indem du dich auch wieder nahbar machst, quasi auf Augenhöhe dich begibst. Das ist ja auch ein super spannendes Thema. Wird ja gerade auch oft in der Yoga-Szene, wie nimmst du das wahr, mit Yoga als Kultur, die quasi von Weißen übernommen wurde?
Mhm. Ja, da habe ich gerade noch in meiner Seniorenausbildung, die gerade läuft, drüber gesprochen. Eigentlich hätten wir hier ja auch so eine Kultur, die uns stärkt. Das war ja vor der Christianisierung, hatten wir hier das Germanentum und die haben auch total viele schöne Tools. Aber das ist irgendwie so ein bisschen verschüttet gegangen und ich weiß, bei mir in den Frauenheilkreisen, da, also auch die ich besuche, also ich leite Frauenheilkreise, aber ich besuche auch welche, da werden dann schon mal öfter auch germanische Bräuche mit reingenommen. Das sind ja die Wurzeln, die von hier kommen, ne? Und jetzt haben wir dann Yoga, ja, was dann aus Indien rübergeschwappt ist. Und ich sehe es einfach so wirklich so integral. Ich bin einfach froh über die ganzen Tools, die es gibt. Ich definiere mich ja jetzt auch nicht als die Yogini par excellence irgendwie. Ich definiere mich, ich weiß, also ich nehme einfach wahr und bewege mich in dem, was sich mir bietet. Und da hat auch definitiv Schamanismus seinen Platz. Also wer bei mir eine Yogalehrerausbildung macht, der bekommt auch einfach viel schamanisches Wissen und schamanische Werkzeuge mit an die Hand, weil dass ich Yoga mache, heißt ja nicht, dass ich irgendwas anderes ausgrenze. Mhm. Ne? Und also ich find's schön. Also manchmal merke ich noch, wenn ich so auf YouTube gucke, in Indien sehen das manche Leute noch anders. Die sagen dann so, warum singt ihr Mantren? Singt doch eure Musik oder so. Ne? Aber das sind auch eher wenige. Ich muss schon sagen, da wo ich bin in Indien, da erfreuen sich die Leute, wenn sie dann merken, hey, die kann ja auch ein bisschen Sanskrit, ne, rezitieren. Vielleicht in der Aussprache nicht ganz so perfekt, wie es dann vielleicht die Inder drauf haben, aber die sehen halt auch durch das Singen von Mantras, ja, geht mein Herz auf, ich fühle mich verbunden und dann freuen die sich mit und geben mir auch das Harmonium, wenn ich irgendwo sitze und möchten dann, dass ich was singe. Ich muss dazu sagen, was ganz lustig ist, ich habe auch schon mal was gesungen, und zwar Melosse de Dom in Kölle. Ne? Da war ich auf einer Hochzeit in Rajasthan und da war ich die erste Weiße sozusagen in einem Dorf, wo man auch noch sein Wasser aus dem Brunnen holen muss und so. Und die haben so schön dann an der Hochzeit, also dann gab es am zweiten Tag gab es einen Frauenabend und dann haben die Frauen so schön gesungen und gelacht und auch die alten Frauen da. Und dann haben sie gesagt, so und jetzt sing du was aus deinem Kulturkreis. Und dann habe ich da Melosse de Dom in Kölle angefangen und ganz wild geklatscht. Und alle Inderinnen hatten voll den Spaß. Und dann habe ich noch hoch auf dem gelben Wagen hinterher geschoben. Und dann musste dann so eine alte Frau da übersetzt werden, die halt auch kein Englisch sprach. Und dann hat sie gesagt, sie müsste unbedingt meine Sprache lernen, weil sie hätte Lust auf einen Mann aus meinem Land. So, ne? Es war so total süß und schön und ja, da merkst du halt die Verbindung, weißt du, Frauen von der ganzen Welt irgendwie, wir sitzen auf dem Boden und lachen und aber auch mit den Männern, denen habe ich dann Whisky mitgebracht, die durften den aber nicht im Haus trinken, die sind dann aufs Feld gegangen, haben sich auch da als Männerkreis versammelt und der Hausherr, der Opa, der wusste das auch, dass sie trinken, der hat gesagt, ihr könnt Whisky trinken, aber nicht in meinen vier Wänden, ne? So, weil das ja halt so zum Hinduismus dazugehört, dass man halt keinen Alkohol trinkt. Und ja, das ist einfach schön, da so voll in diese Kultur mit einzutauchen. Mhm. Ja.
Was ich so bemerkenswert finde, auch jetzt zu deiner Persönlichkeit, auch das, was du da gerade erzählst, für mich blinzelt da immer so ein ganz starker, ja, so ein Wesenszug von dir durch, ist so dieses einerseits herzlich alles annehmen, dabei zu sein, sich zu integrieren, aber trotzdem auch immer so ein bisschen quasi Wege zu gehen, die selbst vielleicht in seiner Unkonventionalität noch unkonventioneller sind, wie, keine Ahnung, in einen hinduistischen, konservativen Haushalt eine Flasche Whisky als Geschenk mitzubringen. Und trotzdem hast du da, also bringst du das mit einer Freude und Herzlichkeit rüber und auch einer Gelassenheit. auch, wird das gerne erwähnen, wir wollten eigentlich ja gestern schon den Podcast aufnehmen und da stand quasi, oder dein Haus steht ja immer noch unter Wasser, ja, da in Bremen. Und,
nee, Bonn.
In Bonn, genau.
Ja.
Genau, und mit so einer Gelassenheit irgendwie, oder ja, für die Situation, das Video, was du mir gezeigt hast, wie da im Keller aus den Wänden das Wasser schießt, so in den Keller rein, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich finde es auch faszinierend, du gibst ja die komplette Bandbreite an Yoga. Mhm. Von quasi Kinder bis Senioren. Im Grunde kann von Geburt bis Tod bei dir jeder irgendwie was im Bereich Yoga mitnehmen. Ja. Und da du ja diese Offenheit hast und Toleranz, glaube ich, fällt es dir schwer, dies als solches zu identifizieren. Aber bestimmt hast du das. Hast du so eine Story, wo du sagst, nee, das war jetzt selbst mir zu verrückt? In diesem Ausbildungskontext.
Nee. Habe ich wirklich nicht. Also ich liebe ja verrückte Phänomene. Und deswegen heißt unsere Ausbildung jetzt nicht wegen verrückt sein, aber unsere eine Ausbildung, wo ich Teil von bin, heißt der Experience-Yoga-Ausbildung. Da geht es halt um Erfahren. Ne? Also ich habe mich ja viel mit Tantra auseinandergesetzt und jetzt nicht nur diese sexuelle Seite, sondern einfach ja auch Tantra als Lebensweg. Und es geht darum, eben nicht immer zu sagen, gut und schlecht, sondern du machst deine Erfahrungen und du definierst es anders und du reflektierst es anders für dich. Du machst eine Erfahrung, vielleicht auch die dann mal in Augen vieler anderer falsch ist, aber du spürst dann hast du die Erfahrung einfach mal für dich gemacht und dann kannst du sagen, das und das hat es mit mir gemacht. Und dann hast du die Wahl zu sagen, ich werde es wieder tun. Ne? Oder du sagst, es war so eine schlimme Erfahrung, das mache ich nie wieder. Mhm. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch mal jetzt in Anführungsstrichen freie Liebe gelebt, aber musste für mich erkennen, also es war auch gut, also in dem Kontext, ich wäre auch da selber gar nicht so rausgegangen. Ich hätte es auch weitergemacht, aber es ist auch mit, also es für mich, das war für mich noch nicht so das richtige Konzept, sodass es für mich eher mit Anstrengung als mit Leichtigkeit verbunden war. Also ich habe durchaus Freunde, die das auch leben und richtig feiern und so. Und für mich ist es dann doch mehr, was mich nährt, ist dann doch tatsächlich ein Partner. Ne? Also diese Verbundenheit mit einem Mann so. Und trotzdem bin ich auch komplett frei darin. Aber ja, das ist so ein Beispiel dafür, dass ich bin wirklich, wirklich für alles offen. So. Ich gucke mir das gerne an und auch gerne schaue ich mir Leute am Rande der Gesellschaft an. Ne? Das finde ich toll. Also Leute, die schon mal, habe ich dir schon mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, Leute, die schon mal im Gefängnis saßen oder was weiß ich, ja, die eben nicht so in der Gesellschaft ihren Platz erstmal finden oder auch Leute, die nicht in das normale Schulsystem passen, seien es Freilerner oder seien es Leute, die dann auf einer Sonderschulform landen. Ne? Das sind für mich die spannenden Leute, Luca, weil die machen eben nicht das, was die Masse sagt, ne, ob sie das freiwillig machen oder durch einen Defekt, whatever, aber da gucke ich hin, die machen mich wach, weil die halten eben nicht jetzt mal bildlich gesehen an der roten Ampel. Ne? Die würden mit dem Auto über die, auch bei Rot, drüber fahren und machen ihre Erfahrungen. Und diese Menschen interessieren mich auch total oder die inspirieren mich auch, weil es eben nicht so.
Grenzgänger.
Ja, nicht so geradlinig ist. Ja. Also ich mag auch normale oder auch sozusagen jetzt mal wertend gesagt langweilige Leute, weil die geben mir eine gewisse Ruhe. Leute, die gar nichts erleben, die mag ich auch. Die finden mich dann verrückt und ich denke, ja, schön, dass du bei mir bist. Du bist jetzt mal normal, also jetzt mal so, um das zu labeln. Also die sind nicht so reisefreudig wie ich, die haben nicht so viel ausprobiert wie ich. Und das finde ich auch gut, wenn sie einen ganz, ganz kleinen Horizont haben und so über mein Verhalten staunen, wo ich denke, hä? Es gibt jetzt da zu staunen. Also ich staune dann eher, wie zufrieden die sind in so einer kleinen Welt.
Mm.
Ne? Genau.
Mm. Schön, ja, inspirierend. Ich finde es auch so, nochmal um auf diesen Kontext, was du ja auch nach außen gibst, so super spannend, wenn man so einen Zeitstrahl macht, so einen Lebenszeitstrahl, sagen wir jetzt mal, nehmen wir mal mich, Luca, so von Geburt bis zum Ende kann ich ja wirklich, wie vorhin schon angesprochen, ja, in jeder Lebenslage irgendwie von deinem Wissen profitieren. Das heißt, als Kind durch deine Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die du ja gibst, wirst du ja auch ganz viele verschiedene Angebote hast. Ich glaube, das nächste ist in Spanien, ja, in der Finca. Genau. Wo es ja eher so das Publikum anspricht, die gerne so in dieser Fülle sein wollen und da diese Ausbildung machen, was ja super passt. Oder online bietest du das ja auch an, in verschiedenen Formaten. Und dann als Jugendlicher kann ich von deinen jugendlichen Seminaren dann direkt profitieren.
Genau.
So, was ja auch ein Riesengeschenk ist, wo ich sogar mich schon, was ich ja selber auch erleben durfte, quasi diese Jugendlehrer,
Übungsleiter-Ausbildung für Jugendliche.
Genau, Mist, ich habe das Zertifikat, aber ich kann es nicht aussprechen.
Ist auch kompliziert.
Genau, wo ich mich dann selber schon mal als Yogalehrer ausprobieren kann, was natürlich mir auf meiner Laufbahn hin zum Erwachsenen-Yogalehrer und aktiv und auch in der Phase, wo ich davon gelebt habe, wo ich sagen darf, wow, das hat mir, also auch hätte ich mich nicht für den Yoga-Weg entschieden, war das ein super schöner Basisbaustein so in der Zeit. Und dann, ja, kommen wir ja schon quasi so ein bisschen älter, wenn man sich dann entscheiden möchte, hey, ich möchte eine Yoga-Lehrerausbildung machen, kann ich die ja auch bei dir machen. Genau. Und da hast du ja auch nicht nur eine im Petto, sondern du passt das ja auch der Zielgruppe an. Genau. Du hast ja die Experience, von der du gerade erzählt hast, wo es sehr für die Menschen, die das wirklich erfahren wollen und wirklich da so richtig, richtig in die Tiefe, wo, so wie ich das verstehe, eher den Fokus haben auf, okay, ich möchte das Yoga verstehen und leben. Gar nicht mal unbedingt vielleicht dieses klassische Ausbildung, ich mache das irgendwie 4 Wochen und dann kann ich das unterrichten, sondern schon, dass man ein Verständnis für Yoga entwickelt.
Genau, also da ist viel Selbstreflexion für die Teilnehmer drin, viel Coaching von unserer Seite und halt so auf Augenhöhe. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Also wir geben natürlich den Rahmen, der Kai und ich, so als Hauptunterrichtende. Aber wir lassen uns selber wirklich sehr inspirieren, auch von den Teilnehmern. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir bei dieser Ausbildung jetzt nicht vorher so einen festen Stundenplan haben. Mhm. Wir haben natürlich die Sachen, die auch die Yoga Alliance zum Beispiel verlangt, für eine 200-Stunden-Ausbildung, die sind alle drin, die kommen auch alle dran. Aber wir passen uns so ein bisschen den Leuten an, die dann in diesem Jahr dann, in dem konkreten Jahr, die Ausbildung machen. Und je nachdem, welche Menschen da zusammenkommen, sind das ja auch immer andere Bedürfnisse. Ne? Wir müssen immer gucken, sind die Leute jetzt sehr körperlich, können wir die sehr, sehr fordern in den Asanas. Ne? Kai, der ist ja echt so ein Asana-Crack. Mhm. Ne, dann, ja, ich habe auch ein bisschen Kraft, auch ein bisschen Flexibilität, aber Kai ist da echt schon wow. Und wenn dann einige Leute kommen, die dann auch schon so körperlich so fit sind, dann können wir da auch ansetzen und von da aus weitermachen. Wenn jetzt aber der Durchschnitt eher im Körperlichen ein bisschen eingeschränkter ist, dann passen wir das Programm da an. Also wir haben jetzt nicht, wir sagen jetzt nicht die und die Asanas, die muss aber am Ende der Ausbildung jeder schon mal gemacht haben oder so. Also die Asanas sind ja auch nur ein Teil. Also in beiden Ausbildungen, egal ob es jetzt die Experience-Yoga-Ausbildung ist oder die Ausbildung, die in Spanien stattfindet, in der Casa El Morisco, es geht uns in beiden Ausbildungen wirklich um Ganzheitlichkeit, dass du halt nicht nur eine gute Figur auf deiner Matte abgibst, sondern auch in der restlichen Zeit des Tages eine gute Figur abgibst. Mhm. Ja, dass du Yoga wirklich von der Matte mit rausnimmst, dass du jeder Person, der du in die Augen schaust, also wirklich, ja, also nicht, dass wir da sind, ne? Nicht, dass Kai und ich vollkommen in Harmonie und Einheit sind, was Yoga ist, aber es ist schon unser Anspruch, wenn wir es eben nicht waren, uns da zu reflektieren, ein Gespräch zu suchen, eine Entschuldigung anzubieten oder was auch immer, dass man einfach ein schönes Leben hat. Also da muss ich auch für Kai und mich sprechen. Also wir, Lebensqualität ist uns einfach wichtig. Wir überlegen uns gut, was wollen wir in die Welt tragen, was wollen wir machen. Ne? Und da liegen uns auch die Schüler sehr am Herzen. Die machen es übrigens in der Regel nicht nur für sich, die unterrichten danach sehr gut. Die lernen ein super Sequencing. Also wir fordern die sehr im freien Sequenzieren. Ne? Und das erfordert viel Praxis und viel, viel Nachdenken auch erstmal. Also man kann auch intuitiv unterrichten. Also bei uns lernst du sowohl intuitiv anzuleiten als auch wirklich klassisch zu sequenzieren und dich dann auch zu verantworten, warum welche Asana auf welche folgt. Also warum welche Yoga-Übung nach welcher kommt. Ne? Also von leicht, was bereitet uns dann vor auf eine schwierige Übung beispielsweise. Mhm. Also wir gehen da sehr viel durch. Was können wir alles rausholen aus unserem Körper?
Wow. Schön. Und dann hast du gerade angeschnitten, dass es dann nochmal eine Ausbildung gibt, quasi von dir auch in Spanien.
Genau. Die mache ich zusammen mit der Shari. Derzeit teilen wir uns das auf. Die ersten 2 Wochen macht die Shari. Die 3. Woche mache ich. Und dann hat man auch schon 200 Stunden. Aber es gibt noch eine extra Woche hinten dran. Das ist dann nochmal die Yin-Yoga-Ausbildung. Die ist separat. Alle Wochen sind einzeln buchbar. Das ist auch der Unterschied zur Experience-Yoga-Ausbildung, wo wir wirklich mit der Gruppe durch den Prozess durchgehen wollen. Mhm. In Spanien kann man auch nur eine Woche kommen und dann sagen, ich möchte jetzt nur die Einführung ins Yoga machen. Oder wenn du schon Yoga-Lehrer bist, dann ist es auch super interessant, weil 2., 3., 4. Woche sind Spezialthemen. Die 2. Woche ist Yoga-Therapie-Basics. Und da ist die Shari, die hat einfach sehr viel Wissen, ne? Die gibt auch viele Seminare in dem Bereich, die ist ja auch Ausbildung für Yoga, hat eine eigene Yogaschule und ja, also die kann dann sehr viel über Yoga-Therapie sagen. Und in der 3. Woche komme ich dann wieder mit, oder da in der Ausbildung dann zum ersten Mal mit Sequencing, also das Sequenzieren auf das Aneinanderreihen von Asanas und zwar orientiert an den 7 Chakras. Also wir gehen intensiv in jedes einzelne Chakra. Jeden Tag ist ein Chakra dran. Und dann suchen wir wirklich komplett ganzheitlich alles zu diesem Chakra raus. Also Yoga-Übungen natürlich, aber auch Atemübungen, energetische Übungen, dann alltagstaugliche Übungen und vielleicht auch Düfte. Mhm. Ne, also von ätherischen Ölen, damit arbeitet man ja auch sehr gerne. Das fließt dann alles mit in die 3. Woche ein. Und die 4. Woche ist dann eine Yin-Yoga-Ausbildung mit mir, die auch äußerst kreativ wird. Also da habe ich auch wirklich ein ganz schönes Konzept, wo sehr viel drin ist. Wir fangen an mit sieben Stellungen aus dem Yin-Yoga und darauf bauen wir uns ein Gerüst auf. Und dann steigen wir aber auch ein bisschen ein in die Meridiane, schauen uns an, welche Asanas passen zu welchen Meridianen. Also da gibt es halt dann auch noch mal einen Einblick in eine ganz andere Lehre, die gar nicht ursprünglich aus dem Yoga stammt, sondern eher aus einem anderen Raum. Ne? Die 5-Elemente-Lehre, die nicht zu vergleichen ist mit der Yoga-Lehre. Und Yin-Yoga ist ja was Modernes, in Amerika entwickelt eigentlich. Also da gibt es dann wieder, springen wir quasi in den Pool. Ne? Und ich habe es dir ja gestern schon gesagt, wir springen in den Pool auch wirklich gerne in den Pausen. Wir können auch unseren Unterricht einfach am Pool stattfinden lassen. Man kann sich den ganzen Tag über deine Finca bedienen und dann halt in der Pause dann ja
und abtauchen. Mit All-Inclusive Bio-Verpflegung, genau. Viel aus dem Garten. Ich habe dir ja auch schon gesagt, ich muss da unbedingt mal mit vorbeikommen. Und ja, das ist ja, und wir reden ja jetzt auch gerade nur von einem Bruchteil von deinen Angeboten. Das ist ja so ein riesen Paket, was du der Welt da offenbarst, was wunderschön ist. Dann, wenn es weitergeht bis Senioren-Yoga, also ja, wirklich alle. Wir verlinken das auf jeden Fall auch unten rein, falls ihr euch super interessiert, ja. Für die Sachen von Kavita, von, ja, was sie da nach außen strahlt, könnt ihr gerne nachschauen. Und ja, dann kommen wir auch quasi schon zur letzten Frage. Schön, dass wir mit diesem Zeitstrahl unterwegs sind, quasi von der Geburt sind wir jetzt über den Kinder-Yoga hin zum Jugend-Yoga, hin zum Erwachsenen-Yoga, Senioren-Yoga, das haben wir jetzt noch nicht so ganz angeschnitten, aber ich glaube, wir müssen eh noch mal eine 2. Podcast-Folge irgendwann aufnehmen. Genau, und dann kommt ja irgendwann mal eine Zeit, wo man jetzt quasi sagen würde, das, was man als Kavita identifiziert hat, ist jetzt schwierig als Kavita zu identifizieren. Und wie gehst du damit um? Für dich, was macht dieses Thema mit dir?
Kannst du die Frage nochmal anders stellen? Ich bin verwirrt.
Vielleicht ganz kurz, plump, das Thema Tod.
Ah ja.
genau, cool. Das kommt ja quasi.
Ja, ich liebe das Thema Tod. Mensch, super. Luca, was für eine Überraschung.
Was macht der Tod mit dir?
Also ganz ehrlich, gestern, das war schon wie so ein Tod. Also da habe ich halt das Loslassen geübt. Mhm. Und
mit dem Haus.
Mit dem Haus. Ja. Ne? Dass ich da schon ganz viel von meinen Liebesbriefen von Freunden, ey, die Männer haben sich so ins Zeug gelegt, ey. Das muss man dann alles loslassen, was da so im Keller war, ne?
Alles überschwemmt.
Ja, und ich habe auch tatsächlich schon ein Seminar gegeben, auch hier in Bad Meinberg, das heißt, eigentlich heißt das Shivananda-Yoga und Tantra-Yoga. Und in dem Rahmen hatten wir auch eine Schwitzhütte mit unserer gemeinsamen Freundin Vichara zum Thema Tod. Mm. Wir haben dieses Thema thematisiert. Also, und ich bin ja auch in so einer Menopausengruppe von Frauen, da bin ich die Jüngste. Und da setzen wir uns tatsächlich oft mit dem Tod auseinander und mit der Frage, wie will ich denn sterben? Und das ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann verliert man die Angst vor dem Tod. Mhm. Und ich habe mir letztens, also so ein halbes bis ein Jahr her, da habe ich einen alten Mann im Wald getroffen und die Frau, mit die an meiner Seite war, die hat gesagt, ja, haben Sie denn Ihr Handy mit oder so, falls Sie hier im Wald mal umfallen? Und dann hat der Mann gesagt, nee, also wenn ich hier umfalle, will ich auch hier in Ruhe sterben. Und da habe ich gedacht, super, ich möchte gerne für meinen Tod in den Wald gehen und umfallen. Und das Letzte, was ich sehe, sollen die grünen Blätter über mir sein. Mhm. Weil ich denke, wenn ich meine Liebsten um mich habe, die ich auch so liebe, dann tut es mir so leid, die irgendwie so leiden zu sehen. Und deswegen nehme ich lieber vorher Abschied und gehe dann alleine zum Sterben in den Wald. Mhm. Das ist jetzt so mein Plan. Ne? Und ja, wir werden dann irgendwann sehen, ob der Plan aufgegangen ist.
Hoffen wir, dass die Person, die dich dann findet, nicht traumatisiert.
Sondern dass die denken, oh, was liegt denn da für eine schöne, was für ein schöner
Was für ein schöner Tod.
Die ist was für ein schöner Tod. Genau. Ja, das wünsche ich mir. Vielleicht soll ich einen Zettel dazu schreiben, nicht erschrecken oder so.
Nicht erschrecken, wenn Tod selbst
erwähnt. Sondern setz dich hin und meditiere kurz über das Leben. Ne? Mach das Beste draus. Also ich finde Tod echt, also einfach eine spannende Sache. Natürlich weine ich auch, wenn meine Liebsten sterben. Aber der Tod zeigt ja einfach nur, dass man so richtig geil leben soll. Mhm. Weil der Tod gehört zum Leben dazu. Und es ist einfach die Krönung. Mhm. Ne? Das ist der grandiose Abschluss. Mhm. Ja.
Schön. Du hast gerade angeteasert. Oder das, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst angesprochen, setz dich hin und meditiere.
Ja, ich habe eine gute Meditation dazu.
Magst du zum Abschluss noch uns eine kurze Meditation schenken?
Voll gerne.
Danke dir.
Okay, kannst ja mitmachen, die Augen schließen. Du hast so einen super Meditationssitz, wenn ihr den sehen würdet, wie gut der Luca seine Beine verknotet. Brillant. Okay, dann schließ doch mal die Augen. Spür dich in deinem Körper. In deinem wunderschönen Körper, dem du durchs Leben gehst. Und drück dich mit diesem Körper einmal feste gegen den Boden, um dich aufzurichten. Um die einzelnen Wirbelkörper schön auseinanderzuziehen. Und in diesen aufgerichteten Körper nimm mal 3 ganz bewusste Atemzüge. Achtsam. Und diese Atemzüge zeigen dir, dass du lebst. Mit den weiteren Atemzügen wandere mal nach innen. Jetzt würdest du jetzt eine Treppe hinuntergehen und auf einem Waldstück rauskommen. Wander über den weichen Boden. Stelle dir vor, du bist jetzt in der Zeit gereist. 80 Jahre alt. Wie siehst du aus mit 80 Jahren? Lange Haare, kurze Haare? Wie bist du gekleidet? Wie ist deine körperliche Verfassung? und auch deine geistig-seelische Verfassung. Vielleicht siehst du das Leben schon etwas leichter als jetzt mit anderen Augen. Und wisse einfach immer, dass du wertvoll bist, dass du genau richtig bist und deinen Platz in der Gesellschaft hast. Und auch mit 80 Jahren hast du eine Aufgabe. Schau dir jetzt an, wie diese Aufgabe aussieht. Welche Position nimmst du ein in der Gemeinschaft, die dich umgibt? Geh noch einen kleinen Augenblick in die Stille, male dir alles aus. Dann hüte dieses Bild von dir mit 80 und trete wieder den Rückweg an und spaziere noch über diesen wunderschönen, weichen, federnden Boden. Und wander dann wieder eine Treppe nach oben, lass dich nach oben tragen und mache dir bewusst, dass du deine Zukunft mitgestaltest und die Zukunft von uns allen, dass du träumst, was in der Zukunft passieren wird. Und jetzt komm mehr und mehr wieder in deinem Körper an, spüre wieder deinen Atem, atme ganz bewusst. Sei dankbar für das Leben in diesem Körper, den du bewohnst. Und spür diesen Boden unter dir als Ausdruck von Mutter Erde. Mutter Erde, die dich trägt und nährt. Ganz bedingungslos liebt sie dich. Und vergiss nie, du kannst nie tiefer fallen als die Erde, die dich trägt. Om Shanti.